Deutschlandfunk Nova. Update.
SPD-Chef Martin Schulz hat sich in eine schwierige Lage manövriert. Eine große Koalition mit der Union hat er gleich zweimal ausgeschlossen. Einmal kurz nach der Bundestagswahl und nochmal nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche.
Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der großen Koalition. Wir halten es für wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, der Souverän, das sind die Wählerinnen und Wähler, die Lage neu bewerten können. Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht.
Heute Nachmittag hat sich Schulz mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen. Noch ist nicht klar, ob Steinmeier Schulz möglicherweise doch noch umgestimmt hat. Klar ist aber jetzt schon, dass einige aus der SPD offener sind als Schulz, was mögliche Regierungsoptionen angeht und der Parteichef deshalb zunehmend unter Druck steht. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Bis jetzt ist nichts rausgedrungen aus dem Treffen zwischen Steinmeier und Schulz. Und der SPD-Chef selbst hat heute Vormittag während einer Demo von Siemens-Mitarbeitern dazu nur so viel gesagt.
Die Frage der Debatte über die zukünftige Regierungsform der Bundesrepublik Deutschland bitte ich um Verständnis. Ich werde heute Nachmittag den Bundespräsidenten treffen und danach in den Gremien der SPD beraten.
In den letzten Tagen ist innerhalb der SPD viel diskutiert worden. Soll sie eine Minderheitsregierung tolerieren oder doch die Große Koalition eingehen? Und es gab immer mehr Stimmen, die diese beiden Möglichkeiten zumindest in Betracht ziehen. Zum Beispiel aus dem rechten Flügel der Partei von Johannes Kahrs, heute Morgen im SWR.
Wenn der Bundespräsident sagt, wir sollen miteinander reden, dann soll man das tun. Und zwar am besten über Inhalte.
Ähnlich hat sich auch Karl Lauterbach im ZDF geäußert. Lauterbach gehört zum linken SPD-Lager. Er sagt zwar, eine Regierung mit der Union könne nur die allerletzte Lösung sein, schließt sie aber nicht komplett aus. Und wie sieht's aus mit einer Minderheitsregierung, CDU und Grüne? Lauterbach meint, ja, können wir drüber reden, aber nicht ohne einen Seitenhieb auf die Kanzlerin.
Die Autorität von Frau Merkel ist massiv eingebröckelt. In den letzten Monaten gilt ihr Wort von Monat zu Monat weniger. Und wenn Sie so etwas machen wollen, eine Minderheitsregierung, dann brauchen Sie eine sehr starke Kanzlerin.
So hatte sich das auch schon bei Lauterbachs Parteikollege Olaf Scholz aus Hamburg angehört. Die CDU dagegen stärkt Merkel demonstrativ den Rücken. Zum Beispiel CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn.
Natürlich ist sie die richtige Kanzlerin. Es ist auch gut, dass sie in dieser Zeit Kanzlerin ist. Es ist jetzt nicht irgendwie durcheinander da, sondern wir haben eine geschäftsführende Regierung. Die Bundesrepublik ist handlungsfähig.
Dass diese Regierung so aber nicht handlungsfähig genug ist, das befürchtet der deutsche EU-Kommissar und CDU-Politiker Günther Oettinger. Er warnt davor, dass sich auch EU-Projekte verzögern, wenn die Regierungsbildung weiter stockt. Es stehen wichtige Dinge an, sagt Oettinger. Eurozonenreform, Fragen wie die, ob es ein Eurozonenbudget oder einen Eurozonenfinanzminister geben soll. Und Oettinger meint,
interimsweise kann man bei diesen großen europäischen Themen nur eingeschränkt mitwirken.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Rolle der SPD wird auch im Netz diskutiert. Oliver Hahn postet bei Facebook, das Nein zur Regierungsbildung ist jetzt nicht mehr haltbar. Es würde das Ansehen der SPD beschädigen und bei den dann unvermeidlichen Neuwahlen die Glaubwürdigkeit ihres Regierungswillens untergraben, sie somit letztlich noch mehr Wähler kosten. Mike Effenberger weist auf die Vorteile für die Partei hin. Fakt ist, dass die SPD bei Sondierungsgesprächen alle Trümpfe in der Hand hätte. Man könnte sich feiern, Neuwahlen verhindert zu haben. Johnny Hertel sieht das ganz anders. Nochmal GroKo und Deutschland ist politisch tot. Friedrich Schulze schreibt, killt euch selbst die Chance, jemals wieder einen Kanzler zu stellen aus akuter Machtgeilheit. Stärkt die extremen Ränder damit doch. Viel Spaß damit. Walli von Laffert sorgt sich, eine GroKo mit AfD als Oppositionsführung, schlimmer wird's auch mit Neuwahlen nicht. Und Markus Danel hat eine neue Idee. Interessant wäre noch die Möglichkeit, wenn sich die SPD mit den Linken und den Grünen zusammenschließen würde und Schulz zum Minderheitenkanzler wählen würde. Damit würde man sicher nicht rechnen und Schulz würde Recht behalten, dass er Kanzler würde. Er hat ja nie gesagt, für wie lange.
Was sonst noch wichtig war.
Erst ein Autokorso mit fast 200 Autos, dann eine Demo mit knapp 2000 Teilnehmern. Mitarbeiter von Siemens haben heute Vormittag in Berlin protestiert, denn Siemens will weltweit knapp 7000 Stellen abbauen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Die Werke in Leipzig und Görlitz sollen ganz zumachen. Die Mitarbeiter sind sauer.
Unter den Milliarden, die Siemens Plus macht, kann es nicht sein, dass Werke schließen wollen oder Leute rausschmeißen wollen.
Bei Siemens muss man immer am Ball bleiben, immer dran sein, ansonsten bewegt der Knabe sich nicht oder geht auch nicht ins Gespräch rein.
Von mir aus könnten wir da alle 2 Tage rausgehen. Das muss man richtig spüren und auch Berlin muss es mitspüren.
Jürgen Kerner ist Vorstand der IG Metall und im Aufsichtsrat von Siemens. Verhandlungen mit dem Konzern hat er abgelehnt.
Ja, Siemens will mit uns verhandeln, wie wir die Schließung letztendlich gestalten. Und da sagen wir ganz offen, wenn Siemens mit uns über die Schließung verhandeln will, das sollen sie bitte gefälligst selber machen.
Und es gab noch mehr Proteste der IG Metall heute, und zwar in Andernach, parallel zur Bilanzpressekonferenz von ThyssenKrupp in Essen. Das Unternehmen will seine Stahlsparte mit dem indischen Unternehmen Tata zusammenlegen und bekommt dafür Gegenwind. 27.000 Mitarbeiter sind betroffen und die verlangen Garantien für Jobs, Standorte und Mitbestimmungsrechte. Der ThyssenKrupp-Vorstand hat heute nochmal betont, dass er die Fusion durchziehen will, aber zum ersten Mal angedeutet, dass es verbindliche Zusagen für die Mitarbeiter geben könnte. Welche genau, das ist nicht klar. Der Eröffnungstermin für den Flughafen Berlin wackelt offenbar. Schon wieder. Vor genau 2000 Tagen, im Juni 2012, sollte der Flughafen eigentlich eröffnet werden. Jetzt zitiert der Tagesspiegel aus einem Bericht des TÜV Rheinland, in dem von neuen Mängeln die Rede ist, vor allem beim Brandschutz. Brandmelder, Sprinkleranlagen, Entrauchung.
Die geprüften Anlagen und Einrichtungen sind in Teilen noch nicht ordnungsgemäß beschaffen.
Die Betriebssicherheit und Wirksamkeit kann für die bemängelten Anlagen nicht abschließend bescheinigt werden.
Der Betrieb der Entrauchungsanlage ist nicht zulässig.
6-mal ist die Eröffnung des Flughafens mittlerweile schon geplatzt. Ganz ursprünglich sollte es schon im Herbst 2011 losgehen. Laut dem Tagesspiegel klappt das jetzt auf keinen Fall vor 2021. Mitte Dezember will Flughafenchef Engelbert Lüdke-Dahldrup ein neues Datum bekannt geben. In Simbabwe muss Ex-Präsident Robert Mugabe nicht damit rechnen, bestraft zu werden. Die Regierungspartei ZANU-PF hat ihm das zugesichert. Ein Sprecher hat gesagt, Mugabe und seine Frau dürften im Land bleiben. Der Ex-Präsident habe viel für die Entwicklung Simbabwes getan. Mugabe wird vorgeworfen, korrupt zu sein und seine Gegner massiv unterdrückt zu haben. 37 Jahre lang hat er das Land regiert, zunehmend autoritär. Vorgestern ist er unter großem Druck und nach einem Militärputsch zurückgetreten. Morgen soll Mugabes ehemaliger Stellvertreter Emmerson Mnangagwa als sein Nachfolger vereidigt werden. Seit Wochen streiten Bangladesch und Myanmar darüber, was mit den mehr als 600.000 muslimischen Rohingya geschehen soll, die in Myanmar verfolgt wurden und deshalb nach Bangladesch geflüchtet sind. Sie leben an der Grenze in riesigen, überfüllten Lagern. Jetzt haben sich beide Länder offenbar geeinigt, dass die Menschen zurückkehren sollen. Das hat Myanmars Außenministerium auf Facebook gepostet. Viele Fragen bleiben allerdings offen. Eine Einschätzung von unserem Korrespondenten Holger Senzel.
Angeblich gibt es noch Streit über die Zahl der Menschen, die zurückkehren dürfen. Insofern ist fraglich, ob nun tatsächlich Bewegung in die Krise kommt oder die Regierung in Naypyidaw mit dieser Geste des guten Willens lediglich auf massive internationale Kritik reagiert. De facto Staatschefin Aung San Suu Kyi hatte ja bereits vor Wochen versprochen, die Rohingya dürften in ihre Heimat zurückkehren, ohne dass konkrete Schritte gefolgt wären.
Auch Menschenrechtsorganisationen haben Zweifel. Sie fragen, wo die Menschen überhaupt hin sollen, wenn ihre Dörfer zerstört wurden. Und sie glauben auch in Zukunft nicht daran, dass die Rohingya in Myanmar sicher sind.
Was noch wichtig wird.
Gerade läuft eine Sondersitzung des CSU-Vorstands. Eigentlich wollte Parteichef Horst Seehofer sich dazu seinen Zukunftsplänen äußern. Er steht ziemlich unter Druck, weil die CSU bei der Bundestagswahl schlecht abgeschnitten hat und noch mal mehr seit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen. Vor ein paar Stunden hieß es aber aus der CSU, die Fraktion will definitive Personalfragen jetzt doch erst Anfang Dezember klären. Heute Mittag hatte sich in München schon die CSU-Landtagsfraktion getroffen. Da sah es kurz so aus, als stünde Seehofers politische Zukunft schon fest. Der Bayerische Rundfunk hat berichtet, Seehofer solle zwar Parteichef bleiben, Ministerpräsident solle aber Markus Söder werden. Falsch, entschieden ist noch nichts, hieß es dann aber aus der CSU-Fraktion. Tut sich morgen was beim Thema Brexit. Die Unterhändler der EU haben Großbritannien eine Frist von 2 Wochen gesetzt, um der EU entgegenzukommen. Und diese Frist ist morgen eigentlich vorbei. Dann wollen sich EU-Ratspräsident Donald Tusk und die britische Premierministerin Theresa May wieder zusammensetzen.
Und sonst in der Welt?
In Papua-Neuguinea hat die Polizei ein geschlossenes und besetztes Flüchtlingscamp geräumt. Bewohner des Camps haben Fotos und Videos der Aktion im Netz veröffentlicht. Sie schrieben, die Polizisten hätten Unterkünfte und Wassertanks zerstört. In das Camp wurden Menschen geschickt, die an der Einreise nach Australien gehindert worden waren. Australien zahlt Geld an Papua-Neuguinea, damit das Land die Menschen aufnimmt. Der oberste Gerichtshof Papua-Neuguineas hat das Camp aber für illegal erklärt. Deshalb wurde es Ende Oktober geschlossen. Die Bewohner weigerten sich aber, es zu verlassen. Der zuständige australische Minister sagte zu der Polizeiaktion, sie diene nur dazu, die Menschen zum Umzug in neue Unterkünfte zu bewegen. Gut einen Monat nach dem Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat ihre Familie Klage gegen die Polizei eingereicht. Der Vorwurf, es gebe keine unabhängigen Ermittlungen. Die Familie will, dass der leitende Ermittler von dem Fall abgezogen wird. Silvio Valletta ist mit einer Ministerin der maltesischen Regierung verheiratet und war selbst im Visier der Journalistin. Deshalb ist die Familie davon überzeugt, dass es unter ihm keine Aufklärung geben wird. Daphne Caruana Galizia war eine scharfe Kritikerin der maltesischen Regierung und ist mit ihren Berichten vielen Mächtigen auf die Füße getreten. Am 16. Oktober war sie durch eine Autobombe getötet worden. Eine Schweinemast auf einem ehemaligen KZ-Gelände. Das geht gar nicht, fand das tschechische Kulturministerium und das forderte auch das Europaparlament. Auf dem Gelände des Konzentrationslagers Leti im ehemaligen Südböhmen, heute Tschechien, waren während des Nationalsozialismus Roma und andere Menschen inhaftiert, die die Nationalsozialisten als asozial eingestuft hatten. Viele überlebten das Lager nicht. Seit den 1970er Jahren befindet sich auf dem Gelände eine Schweinemastanlage. Das wird schon lange diskutiert. Die tschechische Regierung hatte versprochen, sich darum zu kümmern. Jetzt hat sie das Gelände gekauft, für umgerechnet etwa 18 Millionen Euro. Die Schweinemastanlage soll abgerissen und stattdessen ein Denkmal gebaut werden.
Wissensnachrichten.
Kaffee ist für manche ein wahres Lebenselixier und sie brauchen zig Tassen am Tag. Anderen reicht ein Cappuccino und wieder andere trinken gar keinen Kaffee, sondern lieber Tee. Geschmack hin oder her, britische Forscher haben jetzt mehr als 200 Studien zum Kaffee analysiert und sagen, Kaffee trinken in Maßen bringt unserer Gesundheit wohl mehr, als es ihr schadet. Dazu ist jetzt Wiebke Lehnhoff aus unseren Wissensnachrichten da. Wiebke, was heißt denn jetzt Kaffee trinken in Maßen?
Das heißt etwa 3 bis maximal 4 Tassen Kaffee am Tag. Besser aber nur 3 Tassen. Da waren die positiven Effekte größer, schreiben die Forscher im British Medical Journal.
Und was sind die positiven Effekte?
Also beim Auswerten und Vergleichen der verschiedenen Kaffeestudien kam raus, dass es einen statistischen Zusammenhang gibt zwischen 3 Tassen Kaffee am Tag und einem geringeren Sterberisiko und einem geringeren Risiko, eine Herzerkrankung zu bekommen. Und zwar im Vergleich zu Leuten, die gar keinen Kaffee trinken. Außerdem haben die Forscher auch Zusammenhänge gefunden zwischen moderatem Kaffeetrinken und einem niedrigeren Risiko, an bestimmten Krebsarten zu erkranken, wie Prostata, Haut- und Leberkrebs. Und die Gefahr scheint auch geringer zu sein, Diabetes zu bekommen, Lebererkrankungen, Depressionen und Demenz.
Jetzt höre ich scheint und Zusammenhänge, es klingt nicht so sicher.
Stimmt, das liegt daran, dass die meisten dieser Studien nur Beobachtungsdaten erfasst haben. Also die Studienteilnehmer wurden selten untersucht. Aber man braucht ja Untersuchungsergebnisse, um zumindest Hinweise zu finden darauf, wie der Kaffee auf unsere Gesundheit wirken könnte. Und außerdem müsste man sich nochmal genauer anschauen, wie viele dieser 200 Studien vielleicht von Kaffeeherstellern gesponsert wurden.
Okay, jetzt kommen wir aber nochmal zu dieser Überblicksstudie. Gilt das eigentlich für alle Menschen, dass 3 Tassen Kaffee am Tag gesundheitlich positive Effekte haben?
Also natürlich gilt das zum einen nicht für Kinder und auch nicht für Schwangere. Da meinen Wissenschaftler, Kaffee kann negativ wirken, zum Beispiel zu Fehlgeburten führen. Also lieber keinen oder möglichst wenig Kaffee trinken während der Schwangerschaft. Und weil noch viele Fragen offen sind, sagen die Forscher, es soll jetzt bitte niemand auf die Idee kommen, einfach aus gesundheitlichen Gründen Kaffee zu trinken. Denn die Auswirkungen auf die Gesundheit, die müssen noch wesentlich besser erforscht werden.
Kommen wir jetzt vom Kaffee zum Licht. Diese Nachricht zum Licht ist leider nicht ganz so positiv, denn es geht um zu viel Licht, also um Lichtverschmutzung.
Genau, das liegt unter anderem am Siegeszug der LEDs, denn mit denen strahlen heute Straßen, Plätze, Häuser und Werbeflächen immer stärker. Und deutsche Forscher, die sagen aber, ein großer Teil dieses Lichts, der ist gar nicht notwendig und der führt zu einer immer stärkeren Lichtverschmutzung. Christopher Küber vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam, der hat mit Kollegen diese Lichtentwicklung weltweit verfolgt und da kam dann raus, die Leuchtkraft von künstlichem Licht und auch die Größe der beleuchteten Fläche, die haben zugenommen und zwar seit 2012 jedes Jahr um rund 2%.
Zum Abschluss gehst du noch mal ganz weit zurück in die Geschichte.
Ja, und zwar in die Steinzeit. Forscher vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, die haben jetzt festgestellt, dass schon in der Steinzeit die Pest nach Europa eingeschleppt wurde.
Wie haben sie das rausgefunden?
Sie haben über 500 Proben menschlicher Knochenreste untersucht aus verschiedenen Regionen Europas und zwar stammten die alle aus der Jungsteinzeit und aus der Bronzezeit. Und dabei konnten die Forscher dann 6 vollständige Chromosomensätze des pesterregenden Bakteriums Yersinia pestis isolieren. Das hat zum Beispiel den Schwarzen Tod ausgelöst. Das war die große Pandemie, die im 14. Jahrhundert in Europa rumgegangen ist und an der damals zwischen 30% und 60% der europäischen Bevölkerung gestorben sind. Und die DNA-Untersuchungen der Forscher, die legen jetzt nahe, dass dieses Bakterium schon vor rund 4800 Jahren nach Europa eingeschleppt wurde.
Wetter.
Im Norden und im Westen sind dichte Wolken unterwegs und es kann regnen, sonst bleibt es trocken, es kann windig werden. Morgen ist es im Norden und in der Mitte bewölkt mit Regen, der zieht später dann Richtung Südosten. Vorher ist es in der Südhälfte aber noch sonnig. Es wird wieder ziemlich warm, 8 Grad im Norden und bis zu 18 Grad am Oberrhein und es bleibt windig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.